Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Lasst uns beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass wir heute in deinem Namen versammelt sein dürfen. Wir bitten dich, Herr, lass uns dein Wort recht verstehen und es in uns aufnehmen. So segne du selber, Herr, das Reden und das Hören deines lebendigen Wortes. Amen. Ihr Lieben, als Jugendlicher wurde ich mit König Arthur vertraut, wo sein Schwert als Excalibur beschrieben wird. Es ist ein magisches Schwert aus der Arthur-Sage und hat den Namen Excalibur, das mit Königtum, Mut und göttlicher Autorität in Verbindung gebracht wird. In der gängigen Fassung wird Excalibur als das Schwert angesehen, das Artus aus einem Stein gezogen und ihn somit zum rechtmäßigen König von Britannien gemacht hat. Da gibt es eine auffällige Parallele, denn in unserer heutigen Predigt geht es um das Lamm Gottes, das die einzige Autorität besitzt, das versiegelte Buch zu öffnen. Doch zuvor möchte ich noch über König Arthur bzw. über Sagengestalten was dazu sagen. Die Etymologie beschreibt dieses Wort also Sagengestalt als eine Figur, die in einer Sage vorkommt und von einem Dichter erschaffen wurde. Sagengestalten entspringen nicht dem Wort Gottes und wie in der beschriebenen Einleitung sind sie auch mit Okkultismus zu finden. Mit anderen Worten kommen auch satanische Elemente vor. Was auch nicht unübersehbar ist, dass viele dieser Sagen biblische Merkmale aufweisen. So kann es auch sein, dass das Ziehen des Schwertes aus dem Stein mit dem Buch des Lammes im Zusammenhang steht. Das rechtfertigt aber nicht, dass man solche Filme konsumieren sollte, worüber es auch eine Debatte gibt, die meines Erachtens nicht geben sollte. So viel also dazu. In den zwei vorhergehenden Predigten haben wir sehen können, wie der Thronsaal Gottes gestaltet ist und dass Gott aufgrund seines Wesens würdig angebetet werden soll. Offenbarung Kapitel 5 setzt nun an diesem Geschehen an. So lasst uns nun den Predigtext heranziehen. Und zwar Offenbarung Kapitel 5, die Verse 1 bis 7, wo es heißt: Und ich sah in der Rechten dessen, der auf dem Thron saß, ein Buch, innen und außen beschrieben, mit 7 Siegeln versiegelt. Und ich sah einen starken Engel, der verkündete mit lauter Stimme: Wer ist würdig, das Buch zu öffnen und seine Siegel zu brechen? Und niemand, weder im Himmel noch auf der Erde, noch unter der Erde, vermochte das Buch zu öffnen, noch hineinzublicken. Und ich weinte sehr, weil niemand für würdig befunden wurde, das Buch zu öffnen und zu lesen, noch auch hineinzublicken. Und einer von den Ältesten spricht zu mir: Weine nicht. Siehe, es hat überwunden, der Löwe, der aus dem Stamm Juda ist, die Wurzel Davids, um das Buch zu öffnen und seine 7 Siegel zu brechen. Und ich sah und siehe, in der Mitte des Thrones und der 4 lebendigen Wesen und inmitten der Ältesten stand ein Lamm, wie geschlachtet. Es hatte 7 Hörner und 7 Augen, welche die 7 Geister Gottes sind, die ausgesandt sind über die ganze Erde. Und es kam und nahm das Buch aus der Rechten dessen, der auf dem Thron saß. Vers 5 beginnt damit also, dass Johannes in der Rechten dessen, der auf dem Thron gesessen ist, ein Buch gesehen hat. Nicht, dass es uns entgeht, aber es war in seiner Rechten und nicht in seiner Linken. Warum ist das so relevant? Da die Rechte Gottes von der Autorität und Stärke spricht. Psalm 110, Vers 1 sagt es so: So lautet der Ausspruch des Herrn an meinen Herrn: Setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde hinlege, zum Schemel für deine Füße. Wir halten also fest, dass das Buch zu seiner Rechten war. an der Stelle, wo Gottes absolute Souveränität zum Ausdruck kommt, wo er alles fest im Griff hat und nichts aus seiner Hand entgleiten kann, die alles zu zerschmettern vermag, wer auch immer sich ihm in den Weg stellt. Des Weiteren wird das Buch als innen und außen beschrieben und es ist mit 7 Siegeln versiegelt. Vielleicht fragen sich manche an dieser Stelle, was das für ein Buch ist, das sowohl innen als auch außen beschrieben ist. Das hört sich nicht nach einem klassischen Buch an, so wie wir es heutzutage kennen. Denn das griechische Wort für Buch bezeichnet hier eine Pergamentrolle aus Papyrus. Papyrus ist eine Schilfart, die vor allem am Nilufer reichlich wächst. Es ist auch typisch für verschiedene Vertragsformen der Antike, auch bei Übertragungsurkunden, Eheverträgen, Miet- und Pachtverträgen und Testamenten. Zudem hat es 7 Siegel. Wir kommen noch gleich dazu, aber ein historischer Bericht zu versiegelten Rechtsdokumenten sagt dazu Folgendes. Rechtsdokumente wurden versiegelt, oft mit etwa 6 Siegeln, die die Beglaubigungen der gleichen Anzahl von Zeugen enthielten. Die Wachssiegel mussten gebrochen werden, um die darunterliegenden Schnüre zu lösen, die die Schriftrolle umhüllten und garantierten, dass sie nicht geöffnet und somit verändert worden war. Diese Form wurde für Verträge und Testamente verwendet. Sie wurde in römischen Dokumenten dieser Zeit immer häufiger verwendet. Und einige palästinensisch-jüdische Dokumente dieser Art wurden entdeckt. Schriftrollen wurden normalerweise nur auf einer Seite eines Papyrusblattes beschrieben, wobei die Außenseite für Titel oder Adresse reserviert war. Die Schreibseite wurde Recto genannt, da die Fasern horizontal verliefen und sich leichter beschreiben ließen. Die Rückseite wurde nur verwendet, wenn auf der Recto nicht genügend Platz war. Beidseitig beschriebene Dokumente sind so selten, dass sie eine Fachbezeichnung haben. Opistograph. Warum hat also dieses Buch 7 Siegel? Warum nicht 2 oder 4? Denn manche würden behaupten, dass es doch vollkommen ausreicht. Und bei manchen dieser Aussagen würde ich sicher zustimmen. Aber hier haben wir gleich 7. Das hört sich nach einer sehr speziellen und ernsten Sache an. Und es handelt sich ja auch um eine ernste Angelegenheit, da dieses Buch eine Anspielung auf Hesekiel Kapitel 2, die Verse 9 bis 10 ist, das in Kapitel 6 näher beschrieben wird, wo es um Gericht handelt. Die Zahl 7 weist also auf die göttliche Offenbarung hin und ist in unserem Fall mit dem Gericht und der Wiedergutmachung assoziiert. Daher die 7 Siegel. In weiterer Folge sehen wir in Vers 2, dass Johannes einen starken Engel gesehen hat. Das sticht besonders hervor, da Engel in den allermeisten Fällen ohne ein zusätzliches Attribut aufgezeigt werden. Aber hier verhält es sich anders. Die genaue Bezeichnung dieses Engels wird nicht ausgeführt, sodass wir ihn nicht identifizieren können. Doch es ist interessant zu wissen, dass der Engel Gabriel, der in Daniel Kapitel 8, Vers 16 erwähnt wird, Gott ist meine Stärke im Hebräischen heißt. Vergessen wir auch nicht, dass auch der Engel Michael als ein großer Fürst zu sehen ist, der als der Beschützer des Volkes Gottes in Daniel Kapitel 12 genannt wird. Wer auch immer dieser Engel war, er ist ausgestattet mit großer Kraft und diese kommt in der Verkündigung mit der lauten Stimme zum Ausdruck. Und eines ist sicher zu bemerken, dass bei so einem gewaltigen Organ der ganze Himmel und auf der und unter der Erde gezwungen werden, es mitzubekommen. Wer denn würdig ist, das Buch zu öffnen und dessen Siegel zu brechen? Mit anderen Worten, wer verdient es, Gottes Schrift in der Hand zu nehmen? Wer ist dafür autorisiert, es zu tun, was den legitimen Mann zeigt? Wem ist es überhaupt rechtlich gestattet, das den alleinigen Anspruch aufgreift. Und alle sollen es hören, die ganze Schöpfung, um den einen in ganz besonderer Weise hervorzuheben. Wir sehen eine ähnliche Parallele, zumindest was die laute Stimme und die angesprochenen Leute in Daniel Kapitel 3 angeht. Da hat Nebukadnezar ein Standbild errichten hat lassen. Und die Leute, respektive Völker, Stämme und Sprachen, sind von dem kraftvollen Ruf des Herolds aufgefordert worden, bei dem Klang der Instrumente niederzufallen, um das Bild anzubeten. Doch hier bietet sich auch eine passende Gelegenheit an für unseren ersten Anwendungspunkt. Der lautet: Wer hat den angemessenen Anspruch auf Gottes Niederschrift? Wenn wir uns die Frage im Detail anschauen, wer ist es würdig, das Buch mit den 7 Siegeln zu öffnen, dann ist das auch eine Fragestellung, welche die ganze Welt anbelangt. Dadurch kann man nämlich sehen, wer wirklich mit Gott in Verbindung steht und wer nicht. Und das ist ein sehr ernsthafter Punkt, dass sich daran alles entscheidet, ob der Pfad, den man auch geht, den Tatsachen entspricht oder nicht. Und es gibt viele Vertreter der verschiedenen Denominationen, die proklamieren, dass sie es sind, die direkt von dem Allmächtigen die Erlaubnis bekommen haben, das Buch aus seiner Hand in den Empfang zu nehmen. Dass man daraus schließt, dass sich die würdige Person dadurch ersichtlich gemacht hat, ist nachvollziehbar. Wo man dann ebenso schlussfolgert, dass deren Anschauung vom Gericht eine unwiderrufliche Wahrheit ist, so wie es bei der Ahmadi-Religion sein soll. Zurzeit kursiert nämlich im Internet diese bekannte Glaubensgemeinschaft, wo deren Führer Abdullah Hashem aber als Sadiq der begründete Mann von Gott sei. Diese Gemeinschaft definiert sich so: Die Ahmadi-Religion des Friedens und des Lichts ist eine millenaristische und esoterische neue religiöse Bewegung mit Wurzeln im 12er Schiitentum. Die Mitglieder glauben, wie auch der 12er Schiitentum, dass der 12. Imam Muhammad al-Mahdi, bekannt als der Rechtgeleitete, nicht gestorben, sondern in einen Zustand der Verborgenheit geraten ist, um am Ende der Zeiten wiederzukehren. Die Mitglieder dieser Religion unterscheiden sich jedoch in ihrer Überzeugung, dass sich die Menschheit in der Endzeit befindet und der 12. Imam zurückgekehrt ist. In der Literatur der Bewegung heißt es, dass es sich um die neue Religion handelt, deren Erscheinen in der Endzeit vom heiligen Haus des Propheten Muhammad vorhergesagt wurde, dass sie die einzig wahre universelle Religion ist und dass ihre Mitglieder Gottes auserwähltes Volk sind. Das Buch, also in deren Augen das von Gott kommt und mit dem würdigen Hashem in Verbindung steht, enthält Auszüge aus den abrahamitischen Schriften, Dialoge zwischen Abdullah Hashem und Ahmed el-Hassan sowie Bilder. Er stützt sich auf Lehren des 12er Schiiten, des gnostischen Christentums, der westlichen Esoterik und weiterer Glaubensrichtungen und zielt darauf ab, die großen und kleinen religiösen Traditionen der Welt zu integrieren. Ihr Gericht umfasst eine Hölle auf der Sonne, in der die verdorbensten Seelen ein noch schlimmeres Schicksal erwartet. Doch inwiefern stimmt es mit der Realität überein? Wir sehen also ihren Standpunkt. Und hier vor unserer Nase soll die Frage geklärt werden, wer denn jetzt die geeignete Person ist, das Buch Gottes zu öffnen. Man beachte, es wird hier von einem objektiven Standpunkt betrachtet, der unvoreingenommen und nicht auf emotionalen Werten basiert. Und das ist ein signifikanter Marker für Gottes Aufrichtigkeit, denn in ihm wohnt nichts als die Wahrheit. Denn wir wissen, dass viele Gruppierungen versuchen, Mitglieder zu gewinnen, um daraus einen Nutzen zu ziehen. Wie zum Beispiel das Geld von Menschen, die durch Manipulationstechniken aus der Tasche gezogen werden. Oder um eine Versammlung, wo das tolle Gefühl im Vordergrund steht und man tun und lassen kann, was man will, ohne Sachen anzusprechen, die auch mal unbequem sein können. Zudem können auch Personen psychisch abhängig gemacht werden, um mit ihnen sexuelle Praktiken durchführen zu können, wie es unter anderem bei der Ahmadi-Religion vorkommen soll. All das existiert bei dem lebendigen Herrn nicht und er ist sich seinem Wesen treu. 5. Mose Kapitel 32 Vers 4 zementiert Gottes Charakter auf diese Art und Weise. Er ist ein Fels. Vollkommen ist sein Tun, denn alle seine Wege sind gerecht. Ein Gott der Treue und ohne Falsch. Gerecht und wahrhaftig ist er. Gehen wir weiter zu Vers 3. Denn da sehen wir, dass niemand in der ganzen Kreation Gottes, die sich an allen Orten befinden, das Buch öffnen konnte. Unser zweiter Anwendungspunkt drückt daher jenes aus: Kein Geschöpf dieser Welt hat die Würde, den angemessenen Anspruch auf Gottes Niederschrift zu erhalten. Niemand, weder im Himmel noch auf der Erde noch unter der Erde, vermochte das Buch zu öffnen und zur gleichen Zeit in das Buch hineinzublicken. Gar keiner im Kosmos war dazu imstande. Ein Buddha, der großes Ansehen in dieser Welt erlangt hat, war nicht in der Lage, es aufzumachen und reinzuschauen. Ein Abdullah Hashem, der aktuell Aufmerksamkeit erregt, sollte sich besser bewusst werden, dass sein präferiertes Buch ein Konstrukt aus Mystizismus und Synkretismus ist. Es war einfach niemand da. Kein Engel, Mensch oder Dämon hat die Weisheit und das Wissen, um das Gericht auszuführen, das im Konsens des Herrn steht. Doch es ist auf der einen Seite eine schwere Tragödie und auf der anderen Seite eine wunderbare Angelegenheit. Warum das denn? Überlegen wir für einen kurzen Moment darüber nach und lasst uns die erste Seite genauer inspizieren. Wenn man sich nämlich unsere heutige Gegenwart anschaut, dann kann man im Großen und Ganzen nicht von fairen Gerichtsprozessen sprechen. An dem Tag, wo ich die momentane Predigt verfasst habe, hat ein Sprecher auf CBN News gesagt, dass in Nigeria 50 Christen umgebracht worden sind und dass sogar der Teufel von den Terroristen Schauer bekommen würde. Denn ihre Taten sind äußerst furchterregend und grausam gewesen. Zudem wurde gesagt, dass die islamistische Regierung in diesem Land nicht dementsprechend vorgeht, was das unfaire Geschehen zeigt. Anstatt entschieden die Bürger zu schützen und diese Mörder vor dem Rechtssystem zu führen, sodass sie hart verurteilt werden, ist nichts festzustellen. Nun gut, das ist Afrika, würden manche behaupten, wo die Korruption stark präsent ist und es zu den ärmeren Kontinenten gehört. Aber was ist mit Europa, das zu den reicheren Erdteilen zugeschrieben wird? Man sehe die bewusste LGBTQ+-Agenda, wo die Leute ein anderes Weltbild installieren möchten, das nicht mit dem christlichen Europa, das wir einmal gekannt haben, vereinbar ist. Und so die Länder mit ihrer entgegengesetzten Einstellung starke Probleme bereiten. Wo schon bei Kindern angesetzt wird, damit sie sich dieser satanischen Doktrin anpassen. Der Punkt ist aber, dass die Leute, die es nicht gut mit Europa meinen, weiterhin ihre Verbrechen ausüben. Und es scheint so, als würde man ihnen hilflos ausgeliefert sein. Als würde man nicht gegen die mächtige Elite ankommen. Das ist also ein trauriger Fakt, wenn die Führer der jeweiligen Einteilung auf dem Globus nicht im Sinne Gottes handeln. Und die Wahrheit ist, dass kein Geschöpf dieser Welt würdig ist, Gottes Niederschrift zu erhalten, da wir alle Gottes Gebote übertreten haben. Das ist wiederum die schöne und andere Seite der Medaille, denn wenn wir Menschen verfehlen, so ist Gott in seinem Handeln stets gerecht. Er hat alles auf den Radarschirm und weiß über alle Umstände Bescheid, auch wenn die fürchterlichsten Taten auf Erden passieren. Er wird dementsprechend handeln und man wird sich nicht vor ihm in einer millionenschweren Villa an einem abgelegenen Ort verstecken können, wo der gewöhnliche Bürger niemals Zugang hätte. Wenn es ihm nicht gewährt würde und wo das Vertrauen in Menschen erschüttert werden kann, so ist es bei dem Herrn der Herrscher eine zuverlässige und ewige Wahrheit, dass er nicht enttäuschen kann. Wie gut ist es, dass er bestens weiß, wer wirklich diese Niederschrift aus seiner Hand erhalten soll. Doch schauen wir weiter, denn in Vers 4 wird uns die Reaktion des Johannes gezeigt. Er ist von starker Trauer umgeben, denn wo kein würdiges Geschöpf zu finden ist, da kann es den Eindruck vermitteln, als hätte Gott an niemanden gefallen, als würde es niemanden geben, der Gott in irgendeiner Weise Freude macht, der den Willen Gottes kennt und es auch in die Tat umsetzt. Wo ist denn nun die ebenbürtige Person, die vor Gott in aller Ehre treten und diesen Schatz für sich beanspruchen kann? Und das ist durchaus ein berechtigter Zustand des Johannes, wenn wir es auf unsere heutige Zeit transferieren. Das Chaos, das in unserer Gegenwart tobt, ist ein schreckliches Desaster und kann einen äußerst betrübt machen. Und nochmals das Beispiel von letzter Woche. Die evangelische Landeskirche, die gleichgeschlechtliche Trauungen praktizieren, ist nicht würdig, in ihrem fatalen Status vor Gott zu treten. Jemand hat einmal gesagt, dass Luther sich im Grab umdrehen würde bei diesen teuflischen Aktionen der Finsternis. Oder die Fiducia Supplicans, wo die katholische Kirche einen Kompromiss eingegangen ist und gleichgeschlechtliche Paare segnet. Man sagt dabei, dass es nicht den traditionellen kirchlichen Vorstellungen der Ehe entspricht. Und man sagt auch, dass die Lebensweise dadurch nicht gebilligt wird. Aber es ändert nichts an der Tatsache, dass ein Segen nicht erteilt werden kann, wenn nicht die offene Sünde angesprochen wird und wo als Konsequenz eine echte Buße zu erwarten ist. Die Vertreter dieses Segens machen sich genauso schuldig und sind absolut nicht würdig, vor Gottes Angesicht zu treten. Doch was ist mit dir? Glaubst du wirklich, dass du als Ungläubiger vor Gottes Thron kommen und in das Buch hineinblicken kannst, aber zur selben Zeit Pornhub konsumierst oder dich gegenüber anderen profilieren möchtest, indem du dem Geld hinterherjagst oder einen starken Konkurrenztrieb hast und dich so in den Mittelpunkt stellen willst? Sagst du dir vielleicht, dass Gott schon ein Auge zudrücken wird, wenn du weiterhin in Unzucht oder im Ehebruch lebst und dabei nicht merkst, dass du auf diesem Weg deinen eigenen Maßstab aufrichtest? Auch du wirst daher total versagen, wenn du vor Gottes Thron kommst und konstatieren müsstest, dass du es gar nicht würdig bist. Doch Gott sei Dank lesen wir in Vers 5, dass einer von den 24 Ältesten, welcher die Gemeinde Gottes im Himmel repräsentiert, Johannes Zuversicht verleiht, indem er sagt, dass er nicht weinen soll. Beruhige dich, Johannes, es gibt gute Nachrichten. Du brauchst keine Tränen mehr zu vergießen, denn ich habe dir etwas Wundervolles mitzuteilen. Und der Älteste führt auch die Begründung auf, denn er sagt, siehe, es hat überwunden der Löwe, der aus dem Stamm Juda ist, die Wurzel Davids, um das Buch zu öffnen und seine sieben Siegeln zu brechen. Das Resultat lautet, dass das Lamm der Löwe, der aus dem Stamm Juda ist und die Wurzel Davids überwunden hat und den legitimen Anspruch hat, das Buch zu öffnen und die Siegel zu brechen. Das führt uns zu unserem dritten und letzten Anwendungspunkt. Das Lamm Gottes hat den angemessenen Anspruch Gottes, Niederschrift zu erhalten. Beide Begriffe, sowohl der Löwe aus dem Stamm Juda und die Wurzel Davids, sind aus alttestamentliche Titel, welche die Prophezeiung des Messias betreffen, der das Gericht ausübt und seine Feinde besiegen wird. Der Löwe aus dem Stamm Juda kommt in 1. Genesis Kapitel 49, die Verse 8 bis 10 vor. Lasst uns diese prägnante Prophezeiung anschauen, denn da heißt es, dich, Juda, werden deine Führer preisen, deine Brüder preisen. Deine Hand wird auf dem Nacken deiner Feinde sein. Vor dir werden sich die Söhne deines Vaters beugen. Juda ist ein junger Löwe, mit Beute beladen, steigst du, mein Sohn, empor. Er hat sich gekauert und gelagert wie ein Löwe, wie eine Löwin. Wer darf ihn aufwecken? Es wird das Zepter nicht von Juda weichen, noch der Herrscherstab von seinen Füßen, bis der Schilo kommt und ihm werden die Völker gehorsam sein. Und die Wurzel Davids taucht in Jesaja Kapitel 11, Vers 1 auf. Was Vers 6 betrifft, so ist es der Schlüssel, um Vers 5 zu verstehen. Denn in der Mitte des Thrones und der vier lebendigen Wesen und inmitten der Ältesten war ein Lamm zu sehen. Man achte auf die Positionierung des Lammes. Es hat die zentrale Stelle eingenommen, die nicht einmal die vier lebendigen Wesen in ihrer Erhabenheit besessen haben, die in Kapitel 4 ebenso mit der Mitte des Thrones zu finden sind. Die 24 Ältesten im vorhergehenden Kapitel werden dagegen rundum beschrieben. Aber hier ist das Lamm inmitten der 24 Ältesten und den vier lebendigen Wesen, wo der Fokus ganz auf ihn gerichtet ist. Zusätzlich wird gesagt, dass es das Lamm ist, das wie geschlachtet war. Es ist genau das sündlose Lamm, auf das Jesaja 53, Vers 7 hinweist und die rechtmäßige Würde in unserem Vers unterstreicht. Ja, der Herr Jesus Christus war es, der das Werk von Golgatha vollbracht hat, der es nicht für einen Raub gehalten hat, Gott gleich zu sein, sondern Knechtgestalt angenommen hat und für den Sünder ans Kreuz gegangen ist, um eine ewige Versöhnung zu bewirken, die auch mit der Überwindung einhergeht. Und während er gelitten hat, hat sich seine Überwindung auch dadurch gezeigt, dass er ein Reich von Erlösten ermöglicht hat, über welche er regiert und wo der Teufel keine Macht mehr über sie verfügt. Und wir können uns daher immer vergegenwärtigen, dass das Werk des geschlachteten Lammes nicht nur den Tod für den Gläubigen präsentiert, sondern auch den Sieg über den Feind. Es ist eine immerwährende Realität, dass Christus der Gewinner ist, dass in seinem Tod und sein Leid zu konstatieren ist. Und die Gemeinde hat daran Anteil, wenn sie in seinen Fußstapfen treten. Nur wenn Christen das Kreuz auf sich nehmen und die alte Welt hinter sich lassen, beziehungsweise vollständig damit abschließen, so wird es ihnen gelingen, sich mit dem geschlachteten Lamm zu identifizieren. Die Wiedergutmachung und der Sieg sind durch seine herrliche Tat für den feststehenden Gläubigen garantiert. Und schauen wir, Christus ist ein Musterexemplar, dass er den Feind überwunden hat. Sein Tod, seine Auferstehung und seine Thronbesteigung im Himmel erlauben es ihm, eine souveräne Position zu haben, um den göttlichen Plan der Wiedergutmachung und des Gerichts beim Öffnen der Siegel bezüglich des Buches zu vollziehen. Das ist auch eine Ermahnung an die sieben Gemeinden zu überwinden, damit auch sie nicht unter dem Gericht fallen. Ein weiteres Merkmal ist, dass das vor uns liegende Lamm mit sieben Hörnern dargestellt wird. Es handelt sich hier nicht um ein schwaches Lamm, sondern ein Lamm, das voller Kraft strotzt, das sich in der Zahl 7 ausdrückt. In 5. Mose 33, Vers 17 lesen wir, prächtig ist er wie sein erstgeborener Stier. Hörner hat er wie ein Büffel, damit stößt er die Völker nieder, sie alle, bis an die Enden der Erde. Und wenn wir daran fortschreiten, dann sehen wir das Tier mit den Hörnern, das im kompletten Gegensatz zu dem Lamm mit seinen Hörnern steht. Und hier bekommen wir ein ausdrückliches Statement, dass es das geschlachtete Lamm mit seinen sieben Hörnern ist, das absolute Autorität besitzt. Der bereits offizielle Sieg wird schon hier zum Ausdruck gebracht. Die sieben Augen des Lammes beziehen sich auf die sieben Augen auf einen Stein, der vor dem Hohepriester Josua gelegen ist. Sie stehen in direktem Zusammenhang mit der Beseitigung der Sünden dieses Landes an einem Tag. Siehe dazu Sacharja Kapitel 3, die Verse 8 bis 9. Dies vermittelt nicht nur den Gedanken an der Allwissenheit, sondern auch der Souveränität. 2. Chronik Kapitel 16, Vers 9 belegt es so. Denn die Augen des Herrn durchstreifen die ganze Erde, um sich mächtig zu erweisen an denen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Die sieben Geister Gottes sind somit ein Sinnbild für die Fülle Gottes. Sie beziehen sich also auf den himmlischen Thronsaal und auf Christus des Handelnden. Der Geist führt den souveränen Plan des Herrn aus. Und zuletzt in Vers 7 sehen wir, wie das Lamm vor dem Thron entgegentretet und das Buch von ihm nimmt. In Daniel Kapitel 7, die Verse 13 bis 14, sieht man eine interessante Parallele, wo der Menschensohn vor dem Thron tritt und die Macht erhält, über alle Völker der Erde zu herrschen. Und in Offenbarung Kapitel 3, Vers 21 ist bereits zu vernehmen, wie Christus auf dem Thron sitzt und mit dem Vater lebt. Und hier haben wir den rechtmäßigen König, der den Anspruch bekommen hat, das Buch zu erhalten. In Christus hat Gott der Vater seine offizielle Unterschrift gegeben, dass er der Würdige ist, nachdem die seufzende Schöpfung schreit. Und in der Tat steht ihm dieser Anspruch vollkommen zu. Er, der keine Sünde gekannt hat, den hat Gott zum Inbegriff der Sünde gemacht, sodass wir in ihm selbst zur Gerechtigkeit Gottes werden. Genauso wie es in 2. Korinther Kapitel 5, Vers 21 geschrieben steht. Und ihn hat Gott erhöht und einen Namen gegeben, der über alle Namen ist. So bezeugt es Philipper Kapitel 2, Vers 9. Und die Welt, die im Chaos liegt, wartet auf den Erlöser. Aber anstatt sich primär zu Christus zu wenden, laufen viele zur AfD oder der FPÖ. Es ist Kickel oder Alice Weidel. Doch das wird uns nicht die Kraft geben können, gegen die finsteren Mächte anzukämpfen. Ein geistlicher und kaputter Zustand ist nicht mit Parolen und Flaggen zu reparieren. Lasst es uns anhand einer Illustration anschauen. Stellt euch vor, ein kranker Mensch hat einen Bandscheibenvorfall. Wenn dieser Mensch nun zu einem Automechaniker geht, dann ist er an der falschen Adresse gelandet, der nicht das konkrete Problem lösen kann. Aber würde dieser Patient zu einem medizinischen Therapeuten gehen, dann kann er exakt feststellen, wo die Komplikation liegt. Und so verhält es sich mit dem Sünder, wenn er zu Christus geht. Und das Schlimme ist, dass viele nicht zu Christus wollen und daher werden kompensatorische Ausweichmöglichkeiten gesucht, solange man nicht in seinem Leben gestört wird und weiterhin die Gräuel der Sünden verüben kann. Wie töricht ist man denn, dass man so egoistisch handelt? Und so wird auch das Gericht Gottes mit eiserner Härte auf sie zukommen, von dem es kein Ausweichen gibt. Ihr Lieben, wir sind nun mit dem ersten Teil von Kapitel 5 durch und das nächste Mal betrachten wir uns den zweiten Teil an. Mögen wir der Herr Gottes Wort ernst nehmen. Gelobt ist der Herr Jesus Christus in aller Ewigkeit. Amen.